Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrlich auferstanden.
Und damit der Herr, damit Jesus auferstehen konnte, musste etwas ganz Bestimmtes passieren. Klar, jede Menge musste passieren, aber nicht so stark, dass er auferstehen musste, konnte, sondern dass er von den anderen nach seiner Auferstehung gesehen werden konnte, musste etwas ganz Bestimmtes passieren. Also Friedhelm hat es ja schon in seiner sehr schönen, spannenden Geschichte schon eigentlich vorweggenommen. Was musste unter anderem passieren? Klaus, sensationell. Genau, der Stein musste weg. Ich glaube, der Stein, der weg musste, der war noch um einiges. Ja, also als das ist jetzt nur so ein Symbol. Aber der Stein, der da weg musste, der war noch um einiges größer. Den hätte kein Mensch alleine oder wahrscheinlich auch nicht zu viert so ohne weiteres weggekriegt. Der Stein musste also irgendwie weg. Eigentlich wiederum auch nicht, weil wir wissen ja, danach ist Jesus in das Haus, ne, von dem wir gerade gehört haben, wo sich die Jünger versteckt haben, ist Jesus ja auch durch die Wand gegangen. Also eigentlich hätte der Stein gar nicht weggemusst. Jesus konnte ja mit seinem Auferstehungsleib tatsächlich durch Wände gehen. Und trotzdem ist die Sache mit dem Stein irgendwie wichtig. Der Stein hat auch so eine symbolische Bedeutung, nicht nur, ne, also tatsächlich, ich glaube, der Stein ist tatsächlich weg gewesen und trotzdem steckt da auch noch so eine Symbolik drin, in dem weggerollten Stein. Der Stein, der das Grab der Sünde und des Todes verschlossen hat, der ist dann weg gewesen, zur Seite geschoben. Durch das Handeln Gottes, durch die Auferstehung, schenkt Jesus, dass die Sünde und der Tod besiegt sind, keinen Einfluss mehr haben. Und er schenkt und er möchte Vergebung und Versöhnung schenken. Das ist hoffentlich auch unser Glaube an diesem Ostersonntag. Unsere Hoffnung, gerade auch in dieser Zeit, in der wir aktuell leben. Der auferstandene Jesus Christus möchte uns befähigen, auch die Steine in unserem Leben zu entfernen, die das Grab der Sünde und des Todes bedecken. Das Licht des auferstandenen Jesus möchte auch in unser Leben hineinstrahlen. Und heute Morgen habe ich einen Auftrag entdeckt, der mithilfe des Lichtes in unser Leben wirken soll. Ein Auftrag, den Gott uns an Ostersonntag zumutet. Dieser Auftrag ist von Paulus an die Korinther in seinem zweiten Brief formuliert worden. Und ich lese den mal vor. 2. Korinther, Kapitel 5, in den Versen 14 bis 21. Denn die Liebe, die Christus uns erwiesen hat, bestimmt mein ganzes Handeln. Ich halte mir stets vor Augen, einer ist für alle in den Tod gegangen. Also sind sie alle gestorben. Weil er für sie alle gestorben ist, gehört ihr Leben nun nicht mehr ihnen selbst, sondern dem, der für sie gestorben ist und zum Leben erweckt worden ist. Darum beurteile ich von jetzt an niemanden mehr nach menschlichen Maßstäben. Das, was wir immer ganz normal erstmal tun. Auch Christus nicht, den ich einst so beurteilt habe, schreibt Paulus, als er noch seine Jünger verfolgt hatte. Wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist er schon eine neue Schöpfung ein neuer Mensch. Was er früher war, ist vorbei. Und etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles aber kommt von Gott. Obwohl ich sein Feind war, hat er sich durch Christus mit mir ausgesöhnt und mir den Auftrag gegeben, seine Versöhnungsbotschaft zu verbreiten. So lautet die Botschaft: in Christus hat Gott selbst gehandelt und hat die Menschen mit sich versöhnt. Hallo Jasmin. Er hat ihnen ihre Verfehlungen vergeben und rechnet sie nicht an. Diese Versöhnungsbotschaft lässt er unter uns Menschen verkünden. Uns Aposteln hat Christus den Auftrag und die Vollmacht gegeben, diese Botschaft überall bekannt zu geben, zu machen. Ja, Gott selbst ist es, der durch uns die Menschen ruft. So bitten wir im Auftrag von Christus: bleibt nicht Feinde Gottes. Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Gott hat Christus, der ohne Sünde war, an unserer Stelle als Sünder verurteilt, damit wir durch ihn vor Gott als gerecht bestehen können. Diese letzten zwei Verse sind in der Guten Nachricht so ein bisschen untergegangen, sind in der Luther-Übersetzung ein bisschen bekannter, die lese ich nochmal. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt: lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Das ist der Auftrag: wir sollen Botschafter sein an Christi Statt, im Auftrag von Christus, dem Auferstandenen. Auch in diesen Tagen, in denen wir immer noch auf allen Nachrichtenkanälen fast nichts anderes mehr als die Bilder dieses schrecklichen Krieges in der Ukraine sehen, hören und lesen. Und so ein bisschen in der Gefahr stehen, durch so ein mediales Dauerfeuer abzustumpfen. Also mir fällt das so auf. So wie das in den letzten zwei Jahren durch das Coronavirus passiert ist. Das, was wir jeden Tag so hören und was uns auf uns einprasselt, da gewöhnen wir uns ein bisschen dran. Wir leben damit. Wir müssen ja auch irgendwie damit klarkommen. Und so erleben wir gerade eine Passionszeit hinter uns liegend, eine Karwoche, die uns zeigt, wie schwach wir Menschen doch gegenüber der Umwelt und auch gegenüber der menschlichen zerstörerischen Macht sind. Wir haben es nicht im Griff, wir können es nicht verhindern, weder die Ausbreitung eines kleinen Viruses noch die Ausbreitung eines Krieges. Und doch mutet uns Jesus, der Auferstandene, zu, an Ostern Botschafter zu sein für ihn in unserer Welt. Und manchmal gelingt es auch. Ein bekanntes Beispiel war 2020 ein Arzt in Italien, der von Haus aus Atheist war, spricht von seiner Ohnmacht dem Tod gegenüber. Die Corona-Pandemie hatte da gerade begonnen und verzweifelt versucht er Frieden angesichts dieser abzeichnenden Katastrophe. Und dann findet ein 75-jähriger Priester, virusinfiziert, zu ihm in sein Hospital, der da eingeliefert wurde. Und er hatte seine Bibel dabei und las den anderen Kranken daraus vor. Überlebt hat es dieser Priester nicht, aber er gab vielen Trost, auch diesem Arzt. Und am Ende bekennt dieser Arzt: ich erkenne meine Wertlosigkeit auf dieser Erde an und möchte meinen letzten Atemzug erst machen, nachdem ich anderen geholfen habe. Ich bin froh, zu Gott zurückgekehrt zu sein, während ich vom Leiden und Tod meiner Mitmenschen umgeben bin. Der Tod nur 3 Tage her. Und das neue Leben, die Auferstehung, die wir heute im Mittelpunkt haben, sind Zeichen von der Karwoche und Ostern. Sind Zeichen von dem Handeln Gottes, das wir in Jesus Christus sehen. Und die liegen so nah zusammen. Genau genommen sind es noch nicht mal genau 3 Tage, also ne, so in Stunden ausgedrückt. Und Paulus sagt in diesem 2. Brief an die Korinther, darum beurteile ich von jetzt an niemanden mehr nach menschlichen Maßstäben. Das, was für uns Menschen das Normale ist. Ne? Wenn du auf jemanden triffst, der erste Eindruck zählt, hat er schon mal gewonnen oder verloren. Wenn er noch nicht verloren hat, gibst du ihm noch eine 2. Chance. Er hat auch noch die Möglichkeit, sich in dem vielleicht Gespräch oder in den Begegnungen danach zu bewähren. Aber der erste Eindruck, der legt so viel fest. Aber Paulus kommt zu einem anderen Schluss. Er möchte von jetzt an die Menschen nicht mehr nur nach menschlichen Eindrücken, nach dem ersten, zweiten, dritten, vierten Eindruck beurteilen, sondern er sagt, ist jemand in Christus, hat sich jemand für Jesus entschieden, dann ist nicht nur etwas mit ihm passiert, was Äußerliches, sondern auch was Innerliches. Dann ist er eine Neuschöpfung, ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Eine steile Aussage. Paulus versteht sich selbst und jeden anderen Christen als eine Neuschöpfung, als eine neue Kreatur, wie Luther es übersetzt. Als dieser Paulus Christ wurde, hat Jesus ihm Glauben und Vertrauen geschenkt. Kurz vor Damaskus, ne, die sagt diese Geschichte mit der Blendung, wo er erstmal so eine ganze Weile blind war. Und hat ihn mit Kraft und Liebe ausgestattet, die er ja auch braucht in den kommenden Tagen, mit seinem neuen Auftrag. Er hat diesen Paulus nicht nur äußerlich verändert, sondern auch innerlich. Er hat ihn in sein Herz angerührt. Er hat ihn vom Wesen her verändern müssen, damit der jetzt nicht mehr die Christen verfolgt, sondern nicht nur passiv bleibt, sie einigermaßen in Ruhe lässt, sondern sogar noch ihnen etwas weitergibt, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Dieses Herz von Paulus musste radikal neu, radikal anders werden. Und deshalb wollte Paulus nicht nach den üblichen Maßstäben von Überredungskunst oder von Äußerlichkeiten von den Christen beurteilt werden, an die er die Briefe schreibt. Jeder Christ hat, wie jeder Mensch generell, ja, seine Fehler, seine Schwächen. Und trotzdem sagt Gott über ihn, er ist ein neuer Mensch. Und so soll es auch von uns, so soll auch jeder Mensch von uns gesehen werden, jeder Mitchrist. Ich möchte 3 Blicke auf den neuen Menschen heute Morgen lenken und uns damit vielleicht ermutigen, den anderen vielleicht ein bisschen mehr aus Gottes Augen zu sehen. Der erste Blick, ein neuer Mensch im Blick auf den Tod. Im Vers 14 schreibt Paulus, einer ist für alle gestorben, so sind sie alle gestorben. Wir leben zwar noch, aber Paulus meint, dass Jesus eben stellvertretend für alle gestorben ist. Normalerweise würden wir alle sterben an unserer fehlenden Möglichkeit, unser Leben so zu gestalten, dass es von Gott abgesegnet werden könnte. Ein Leben ohne Schuld, ein Leben ohne Sünde ist einfach nicht wirklich möglich. Und so rechnet Gott mit ihm, mit Jesus, deine und meine Sünden ab, die er eigentlich mit mir, mit dir abrechnen müsste. Und wenn wir einmal vor Gottes Thron stehen werden, in einem Gericht, dann schaut Gott nicht mehr auf unsere Sünden, auf unsere Unzulänglichkeiten, auf all das, was wir in den 80, 90, wie viele Jahren auch immer gedacht, gesagt oder getan haben oder eben auch nicht. Das ist der Weg von Jesus, der uns zu einem neuen Leben einlädt und befreit. Wir dürfen leben, wir können uns freuen, denn wir sind durch Christus mit Gott im Reinen. Die Beziehung zu Gott ist wiederhergestellt. Und das lag nicht an uns. Das hat sich Gott von sich aus überlegt. Denn wem Sünden vergeben sind, der ist vor Gott gerecht. Der ist ihm angenehm, so wie es Paulus beschreibt. Gott möchte es nicht, wenn wir mit anderen schmutzige Wäsche waschen, wenn wir uns gegenseitig Fehler aufrechnen oder andere verurteilen. So schwer wie die Gründe auch manchmal liegen und so naheliegend es ist und so sehr wie uns jemand anders manchmal auch dazu einlädt, das zu tun. Wir haben nichts an denen auszusetzen, die Gott lieb und angenehm sind. Das sollten wir bedenken, wenn wir uns dann doch manchmal in einer nicht so liebevollen Art und Weise begegnen. Wie viel leichter wird das Leben von zwei Menschen, die das einmal vielleicht auch aus einem Gefühl heraus, aber einmal grundsätzlich entschieden haben, in einer Ehe zum Beispiel, sich nicht mehr jeden Tag jeden Fehler unter die Nase zu reiben. Dieses Versprechen, was wie aus der Zeit gefallen zu sein scheint und ein Leben lang halten soll. Wie viel leichter ist das Leben für zwei Menschen, die das für sich einmal festgemacht haben und sich auch bei einem Streit und auch bei Fehlern immer wieder in die Augen gucken können und sich gegenseitig um Vergebung, um Versöhnung bemühen. Ja, ich habe Fehler gemacht. Ja, wir beide haben Fehler gemacht. Bitte vergib mir, denn Christus hat mir vergeben. Und ich möchte auch dir vergeben. Dafür ist dieser Jesus gestorben. Und damit das nicht umsonst war, möchte ich das gern ernst nehmen. Der zweite Blick, ein neuer Mensch mit dem Blick auf das Leben. Und dann, wenn sich ein Mensch für diesen Jesus, für ein Leben mit ihm entscheidet, dann beginnt etwas generell Neues, ein neues Leben. Ein Leben in dieser Kraft der Vergebung, diese Kraft, die von Jesus ausgeht. Diese Kraft steht uns zur Verfügung. Wir müssen sie aber auch abrufen. Wir haben jeden Tag die Möglichkeit, uns zu entscheiden, unser Leben auch als neuer Mensch, aus eigener Kraft zu leben. Und im Großen und Ganzen klappt das ja irgendwie auch. Und dadurch liegt es ja so nahe, dass wir das immer wieder mal vergessen, dass Jesus uns Kraft und zur Vergebung anbietet. Nur wir vergessen es immer wieder mal, weil im Großen und Ganzen klappt das Leben ja so einigermaßen, wenn da nicht irgendjemand total querschießt oder sich mal wieder völlig daneben benimmt. So, die meisten sind ja einigermaßen umgänglich. Und trotzdem bietet uns Jesus dieses neue Leben in einer Kraft der Vergebung an. Ein Leben in der Vergebung ist ein Leben in der Versöhnung mit Gott, mit dem Mitmenschen. Vergebung und Versöhnung sind große Worte und die haben so eine Schnittmenge. Ich glaube, es ist nicht genau das Gleiche. Aber es gibt eine Schnittmenge zwischen Vergebung und Versöhnung. Paulus schreibt, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen, den Menschen auf dieser Welt, ihre Sünden nicht mehr zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Ich sehe es mehr als Reihenfolge. Erst Vergebung anstreben und wenn Vergebung von beiden Seiten ausgesprochen wurde und angenommen wurde, dann ist der zweite Schritt die Versöhnung. Natürlich überlappt das so ein bisschen. Aber um mich versöhnen zu können, muss ich erstmal jemand anderes vergeben. Und er mir. Mir muss vergeben worden sein, und das ist mir ja auch durch Gott. Sonst klappt das auch nicht mit der Versöhnung. Und jetzt kommt die Sache mit dem Auftrag. Wir haben nicht die Option, die Möglichkeit, Tue ich es, versöhne ich mich, strebe ich das an oder lasse ich es? Lebe ich ganz gut damit? Ich gehe halt dem anderen aus dem Weg. Das geht schon irgendwie. Nein. So wie Gott dir vergeben hat, so sollst auch du immer wieder vergeben. Es gibt genug Beispiele, wo wir nicht nur 7 mal 70 mal dem anderen vergeben sollen, sondern immer, immer wieder. Das ist keine Frage der Beliebigkeit. Passt es mir heute? Habe ich heute geistige Gesundheit? Reicht das heute? Nein. Gott hat auch nicht nach schönem Wetter die Vergebung ausgesprochen, sondern Gott hat dir generell vergeben und beauftragt dich, diese Vergebung weiterzugeben, jeden Tag einzusetzen, wie so ein Joker im Spiel. Und Gott selbst ist der Handelnde und wir die Empfänger von der Grundvergebung. Wenn Gott uns anbietet, unsere Schuld zu vergeben, was er ja eigentlich nicht nötig gehabt hätte, dann möchte er uns zeigen, wie gut er es mit uns meint und was er für uns bereithält. Er möchte diese freundschaftliche Beziehung zu einem Menschen, zu dir und mir wiederherstellen, wenn sie vielleicht verloren gegangen ist oder überhaupt noch nicht begonnen hat. Gott, und das ist das Tolle an Ostern, Gott unternahm den ersten Schritt, beugte sich zu uns herab und suchte die Nähe zu uns Menschen. Auch heute sucht Gott die Nähe zu dir. Und er spricht mit dir. Darum ist eigentlich Christus der, der hier spricht und bittet: Lasst euch versöhnen mit Gott. Er bittet uns, aber er bedrängt uns nicht. Er bittet die Menschen, aber er bedrängt sie nicht. Christus will die Freundschaft mit uns Menschen nicht einfordern. Und wir wissen, Freundschaft kann man auch nicht einfordern. Die Pistole auf die Brust setzen und dem anderen die Freundschaft anbieten, sind irgendwie zwei Sachen, die sich ausschließen. Aber wir können diese Freundschaft von Gott annehmen und weitergeben. Wir können sie nur annehmen und einwilligen mit dem freundlichen Willen Gottes, mit unserem Glauben, wenn wir das glauben. Glauben und Vertrauen auf Christus heißt in dem Fall, diese von Gott angebotene Freundschaft durch Jesus annehmen und sie mit seinen Mitgeschöpfen, mit Menschen ausleben. Und das Tolle ist, wenn wir einmal Ja gesagt haben zu dem Freundschaftsangebot von Jesus, dann sieht uns Gott ganz anders. Wir selber sehen uns gar nicht so viel anders. Als ich gerade Noah gesehen habe, habe ich gedacht, Mensch, der Noah hat sich aber verändert. Ich habe dich jetzt schon so lange nicht mehr gesehen. Ne? Elias, dich habe ich jetzt öfters gesehen, ne? Da ist mir die Veränderung nicht so stark aufgefallen, aber ich finde, du hast dich verändert, also äußerlich. Ne? Und der Noah sagte mir, nö, ist mir nicht aufgefallen. Und das geht uns ja auch so. Wenn wir uns jeden Tag im Spiegel sehen, ne, dann merken wir gar nicht, wenn wir uns verändern. Aber wenn uns jemand mal sieht und der uns einigermaßen wohlgeneigt ist, der uns nach längerer Zeit mal wieder sieht, ne, der könnte das hoffentlich sehr vorteilhaft, wie auch immer, ausdrücken, dass dann doch Veränderung geschieht. Und in Gottes Augen sind wir verändert, eine Neuschöpfung. Das ist nicht nur so ein bisschen. Also ab dem Moment, wo wir uns für Jesus entscheiden, wir selber merken es vielleicht erstmal gar nicht so sehr, je nachdem, wie schlimm dein Vorleben vorher war. Aber vielleicht war dein Leben vorher gar nicht so schlimm, dass du jeden Tag mit Drogen und Prostitution zu tun gehabt hast. Also bei mir war es auch nicht ganz so schlimm. Und trotzdem sieht dich Gott anders an, als eine neue Kreatur, etwas völlig Neues. Die Klamotten sind noch die gleichen, die Frisur ist vielleicht noch die gleiche. Und trotzdem beginnt etwas in dir mit anderen Einstellungen, mit anderen Werten. Etwas beginnt sich zu verändern. Und das ist manchmal so in kleinen Schritten und Schleichen, dass wir es gar nicht so wahrnehmen und dass es so wichtig ist, dass Gott uns das zusagt. Nein, ich sehe dich jetzt als jemand ganz anderes. Du bist versöhnt mit mir. Du hast dieses Angebot, was ich in Jesus geschenkt habe, angenommen. Und ich sehe dich jetzt mit ganz anderen Augen. Und deswegen der dritte Blick, ein neuer Mensch mit Blick auf Gott. Dann erinnern wir uns vielleicht, dass er uns auch darin einen Auftrag gegeben hat, nach dieser Veränderung, nach dieser Annahme des Freundschaftsangebotes. Nämlich die Liebe zu den Mitmenschen und auch zu den Mitchristen. Und es heißt in unserem Text, und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht mehr sich selbst leben, nicht mehr nur ihren eigenen Bedürfnissen hin, sondern dem, der für sie gestorben ist und auferweckt wurde. Ein Leben für Gott, da gibt es auch ein schönes Lied und das kann man auch schön bekenntnismäßig singen. Und trotzdem rausgehen nach dem Gottesdienst und nur wieder die eigenen Bedürfnisse im Kopf haben. Ein Leben für Christus ist ein Leben für den anderen. Das muss nicht heißen, dass wir uns jeden Tag selbst kasteien und unsere eigenen Bedürfnisse ausblenden. Jeder von uns hat seine Bedürfnisse, natürlich. Und trotzdem möchte Gott uns unseren Blick auf den Nächsten lenken. Die Freude über das Angenommensein in Christus soll uns motivieren, unser Leben auch als Hingabe an andere Menschen zu verstehen. Manchmal merken wir selber, ist es eben keine Hingabe. Manchmal ist es nur ein Aushalten, ein irgendwie über die Runden kommen, irgendwie auch den anderen aushalten. Und trotzdem, Liebe üben bedeutet ein Einsatz, auch etwas Aufopferung, ein Zurücksetzen, nicht negieren, ein Zurücksetzen der eigenen Wünsche, ein Fragen nach den Bedürfnissen des anderen. Vielleicht denken wir heute nochmal darüber nach, wer aus dem Umfeld der Gemeinde oder auch aus dem privaten Bereich, wer würde sich freuen, wenn ich den heute am frühen Abend anrufe oder ihm etwas schreibe? Mit wem habe ich seit einem Jahr keinen Kontakt mehr aus dem Umfeld der Gemeinde? Da muss man erst mal drüber nachdenken. Wir haben in der Gemeindeleitung hatten wir uns mal nur die Mitglieder unserer Gemeinde vorgenommen. Und selbst da sind einige, da merken wir, dass der Name so ganz schön in die Vergangenheit rückt. Wer war das nochmal? Vielleicht gibt es jemanden, der dir heute Nachmittag, heute Abend so durch den Kopf geht. Den habe ich aber schon lange nicht mehr gesehen. Vielleicht rufst du ihn an, vielleicht schreibst du ihm etwas. Unsere Liebe wird überall dringend gebraucht. In der Familie, in der Verwandtschaft, in der Nachbarschaft, in der Gemeinde, im Freundeskreis, am Arbeitsplatz, im Krankenhaus, im Altersheim. Wir könnten auch von Frieden reden statt Liebe. Denn Frieden ist das Ziel, das die Versöhnung mit Gott zwischen uns Menschen ausbreiten möchte. Der Frieden in der Welt, der Frieden zwischen Menschen und Völkern wächst aus dem Frieden in uns selbst. Natürlich kann ich nicht mit einem Friedensangebot zu einem anderen, mit dem ich vielleicht im Clinch liege, den Krieg in der Ukraine sofort schlagartig beenden. Das ist schon klar. Und trotzdem, glaube ich, hat es Auswirkungen. Mein Umgang mit anderen hat nicht nur Auswirkungen auf diese eine Beziehung zu dem anderen, sondern das schlägt Wellen, das macht Kreise. Ich glaube, es ist wichtig, auf diese Bitte von Jesus einzugehen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Selbst wenn ich einmal eine Entscheidung getroffen habe, ich möchte mein Leben generell mit diesem Gott gestalten. Als versöhnte Christen möchte Gott uns stark machen. Seine Versöhnung zu uns nicht nur für uns zu bunkern, sondern sie immer dann anzuwenden, wenn sie gefragt ist. Und wenn dir der Mut fehlt oder die Lust, die Motivation oder vielleicht auch Ideen, dann bitte Gott um Hilfe, denn er ist der Experte in Fragen Versöhnung und Vergebung. Und so denke ich, dass es doch gut war, dass der Stein weggerollt war, auch wenn Jesus durch Wände gehen konnte, hätte gehen können. Dieser weggerollte Stein, von dem in der Ostergeschichte die Rede ist, ist symbolisch, auch symbolisch. Der Stein, der das Grab der Sünde und des Todes bedeckt hat, wird wieder entfernt. Durch das Handeln Gottes, durch die Auferstehung von Jesus, schenkt Gott uns seine Vergebung und Versöhnung. Mit Glauben, Hoffnung und Gottvertrauen wollen wir auch 2020 die Steine der Sünde und des Bösen, die Steine der Selbstsucht, noch geht's, noch, aber es wird schwer, die Steine der Gier, die Steine des Zweifelns, die Steine des Pessimismus mit Gottes Hilfe zu entfernen. Jesus ist auferstanden. Er hat den Tod und das Leid der Welt besiegt. Frohe und gesegnete Ostern.